Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Diejenigen von euch, die diesen Spruch kennen, werden ihn sehr wahrscheinlich hassen, weil das einer dieser Sprüche ist, die man so oft von Älteren und Verwandten um die Ohren gehauen bekommt. Und abgesehen davon ist der Spruch Planung ersetzt Zufall durch Irrtum auch nicht gerade so 100% richtig. Wenn wirklich Planung Zufall durch Irrtum ersetzen würde, dann würden alle Projekte dieser Welt so aussehen wie die Karlsruher U-Bahn oder der Berliner Flughafen, nämlich chaotisch, ohne Risikomanagement und Jahre zu spät. Zum Glück ist es nicht so und dennoch trifft dieser Spruch erstaunlich gut auf diese Serie zu. Als ich angefangen hatte, mir Gedanken zu machen, von meinem Studium zu sprechen, hatte ich nicht gedacht, dass es so ähnlich zu einem Podcast ist, dass es unterm Strich ein Podcast ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass es dermaßen hohe Wellen schlägt. Und auf der anderen Seite, mein anderer Irrtum war, glaube ich, wie ich die letzten beiden Folgen, denn wir befinden uns ja gerade in der dritten Episode, über die Uni gesprochen habe. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist etwas sehr Subjektives. Ich spreche hier von meinen Erfahrungen und auch, wenn ich sie analytisch, wie man das in einem Podcast ja macht, so ein bisschen auch erweitere, sind es dennoch meine Erfahrungen und die Art, wie ich studiere. Trotz allem habe ich viele Seiten der Uni und des Studierens nicht aufgezeigt und das möchte ich heute nachholen. Herzlich willkommen zu Wild True. Also um euch am Anfang ein bisschen Kontext zu geben, diese Folge, wie jeder gemerkt hat, kann nicht am Sonntag online, sondern jetzt, wo ich das gerade aufnehme, haben wir Montag früh. Tatsächlich habe ich nicht so viel Zeit, denn ich muss gleich hier nach schon in meine erste Vorlesung, in meinen ersten Termin heute Morgen. Aber gestern Abend war einfach, ging nicht mehr. Die andere Sache, die ich am Anfang kurz ansprechen möchte, ist, können wir uns mal ganz kurz über den YouTube-Algorithmus unterhalten? Die erste Folge hat, ich habe das jetzt nicht im Detail nachgeguckt, aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, knapp 50.000 Aufrufe. Und ich nehme mal kurz eine Minute, um darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist, weil ich es unglaublich spannend finde. Und da das hier irgendwie so ein Technologie- und Informatik-Podcast ist, können wir uns auch mal über Algorithmen unterhalten. Algorithmus ist das Wort, das der Informatiker nimmt, wenn er nicht im Detail erklären möchte, was da eigentlich gerade passiert. Das ist so ein weit verbreiteter Joke unter Informatikern. Eigentlich ist ein Algorithmus ja etwas, was irgendwie Eingabevariablen in Ausgabevariablen nimmt. Der YouTube-Algorithmus zum Beispiel nimmt eure Vorlieben, wo ihr herkommt, was ihr euch als letztes für Videos angeguckt habt, in welcher Stimmung ihr gerade seid, was weiß ich, welche Webseiten ihr besucht habt und er rechnet daraus, welche Videos er euch anzeigt. Und in sehr vielen Fällen der letzten beiden Wochen war dieses Video mein Video, um genau zu sein, meine erste Folge. Zugegebenermaßen, ich habe es ein bisschen drauf ausgelegt, dieser ernste Blick, die Sache mit dem Informatikstudium. Es war schon etwas theatralisch, aber es ist ja auch die erste Folge. Also ich denke, es war sehr guter Clickbait und es hat funktioniert. Sehr viele Leute haben diese Folge gezeigt bekommen. Tatsächlich war das Wachstum in der Zeit sogar ein bisschen, wir reden hier von der Ableitung, also es war tatsächlich exponentiell. Und eine Sache ist mir auch gefallen und die fand ich persönlich als Informatiker unglaublich spannend. Und zwar das Verhältnis von positiven Kommentaren zu Aufrufen. Und zwar haben immer mehr neue Leute den ersten Podcast und auch den zweiten gezeigt bekommen. Das ging wirklich so nach oben. Unter anderem, was ich unglaublich spannend fand, Leute, die selbst am KIT studieren. Unter anderem am KIT Informatik studieren. Jetzt könnte man dazu sagen, okay, KIT Informatik ist auch wirklich groß. Also ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich, wieder 1000 Erstis oder sowas. Also er ist jetzt nicht die kleinste Uni in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, dass der Algorithmus auch wirklich so herausführte, ah ja, guck mal, von dem wissen wir, dass er auch hier studiert, auch in dieser Stadt wohnt. Und über die Text, dass dann den mitteilt, ich hatte mehrfach den Kommentar, oh krass, ich wusste gar nicht, dass du an meiner Fakultät bist, so, ich habe dich noch nie gesehen dort. Das war beeindruckend. Eine Sache, die allerdings auch mit der Zeit passiert ist, ist, dass der Algorithmus dann angefangen hat, das Video Leuten zu zeigen, die so überhaupt nicht damit klarkamen. Und das war auch der Moment, wo die Aufrufe dann nicht mehr exponentiell gestiegen sind. Um vielleicht ein paar Sachen klarzustellen, sollten diese Leute tatsächlich gerade weiter gucken. Es ist etwas sehr Subjektives und es ist vor allem aus meinem Leben. Um mal Kontext zu geben, bevor ich als Titel Wild True gewählt hatte, habe ich mir überlegt, ob ich eventuell das ganze Uni-Vlog nennen soll. Unkreativer, schlechter Titel, aber es zeigt so ein bisschen, auf was ich hinaus möchte. Es ist ein Tagebuch, das vielleicht ein bisschen mehr darüber hinausgeht, aber vor allem euch helfen soll, indem ich ja nach 6 Jahren Erfahrung einfach mal über meine Erfahrung spreche. Ich hatte auch andere Kommentare. Irgendwann kam da so ein bisschen die arrogante Studentenseite in manchen hinaus und die haben mir dann Kommentare geschrieben, wie ich keine Ahnung hätte. Ich meine, ich möchte es nicht falsch ausdrücken. Ich bin selbst ein bisschen arrogant und lasse es auch manchmal in Videos raushängen. Aber ich habe genug Selbstreflexion, um das noch wahrzunehmen und auch ein bisschen damit zu spielen, was manche Leute in die Kommentare geschrieben haben. Es war einfach nur unter aller Sau. Ich möchte diese Serie hier nicht davon irgendwie herunterziehen lassen, deswegen blende ich jetzt nichts ein oder rede jetzt auch nicht weiter drüber. Aber was mir manche Leute vorwerfen, so, ich habe auch studiert, du bist einfach nur unfähig, nicht in der Regelstudienzeit, du bist einfach nur schlecht. Ich hab lange versucht, irgendwas Produktives aus all dieser Arroganz abzuleiten. Und das einzige Fazit, was mir dazu eingefallen ist, ist der Beweis, dass man offenbar auch mit unterdurchschnittlicher Intelligenz erfolgreich studieren kann. Und damit lassen wir diese negativen Kommentare beiseite, denn alles in allem war das Feedback sehr positiv. Und deswegen herzlich willkommen zur dritten Folge von Wild True. Eine Sache, die ich in den letzten beiden Folgen, das wird auch der Inhalt der heutigen Folge sein, etwas unterdurchschnittlich repräsentiert habe, war, dass Uni eben nicht nur Vorlesungen und Mathe und schwere Übungsblätter und Abfuck ist, sondern Uni ist noch sehr viel mehr. Zu meiner Verteidigung allerdings, für mich ist Uni aktuell gar nicht so viel mehr, weil nun mal ein Großteil meiner Freizeit in meiner YouTube- und Streaming- und Creator-Aktivität liegt und ich deswegen tatsächlich aktuell nur in die Uni gehe, um zu studieren und zum Mittagessen. Aber das war's dann auch, okay? Allerdings muss man, und das habe ich diese Woche auch wieder, und da werden wir später drüber sprechen, aufs Schärfste festgestellt, ehrlich sagen, dass ein Student, der nur hier lebt und in die Uni geht und in die Vorlesungen geht und keinen Spaß daran hat, außer sich mit dem Lernen und der Wissenschaft zu beschäftigen, dass dieser Student unglaublich viel verpasst. Hier in Karlsruhe, und ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber soweit ich das weiß, sind 10% Studenten. Das könnt ihr euch mal vorstellen, ihr habt so ein durchschnittliches Familienhaus mit, weiß ich nicht, 10 Wohnungen oder so. Das bedeutet, dass ihr da mindestens eine Studenten-WG in jedem Haus der Stadt habt, okay? Stellt euch das einfach mal vor, diese schieren Zahlen. Das merkt man an ganz vielen Dingen. Studentenangebote hier und gerade um den Campus, alles auf Studenten aufgelegt. Also wirklich, Bäckereien, Cafés, Copyshops, komplett nur für Studenten gebaut. Ich meine, logischerweise nicht nur für Studenten, aber also alle Deals und alles für Studenten optimiert. Das ist sehr beeindruckend. Und das bedeutet aber vor allem auch, dass es hier in Karlsruhe mehr als nur einen selbst gibt und dementsprechend auch viele Freizeitaktivitäten und andere Dinge um die Uni herum. Denn es ist nun mal so, dass man gerade am Anfang sein Studium sehr wahrscheinlich nicht alleine bewältigen wird. Man hat einen Freundeskreis. Das ist der Hauptzweck der U-Phase. Alle denken immer, ah ja, U-Phase, das ist dafür da, damit ich weiß, wo ich in der ersten Woche meine Vorlesung habe, ein bisschen über den Campus geführt bekomme und das Prüfungshandbuch so ein bisschen erklärt bekomme. Bullshit. Das kann man euch auch in der Stunde in einem Screencast zu Hause erzählen. Der wahre Grund, warum es Orientierungsphasen in den Wochen vor den Studien gibt und warum man da technisch gesehen nichts anderes macht, als eine Woche durchzufeiern, ist, um Leute kennenzulernen. Um genau zu sein, um seine zukünftigen Freunde kennenzulernen. Und um ein eigenes Beispiel zu nehmen, tatsächlich die allermeisten Leute, mit denen ich heute noch befreundet bin aus meinem Studium, habe ich in der U-Phase kennengelernt. Nehmen wir wieder Code Overflow. André und Dennis waren die Leute, mit denen ich am ersten oder zweiten Abend gefeiert habe und auch in den ersten Semestern dann auf WG-Partys und so weiter immer wieder getroffen habe. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist der wahre Grund der O-Phase. Ihr macht euer Studium im Regelfall nicht allein. Und wenn doch, dann sucht euch Freunde. Es gibt nämlich tatsächlich genug Angebote. Und das ist das, wo ich so ein bisschen in dieser Folge auch drüber sprechen möchte. Es gibt unter anderem natürlich den Hochschulsport. Wir haben unser eigenes Fitnessstudio am KIT. Es gibt ein eigenes Schwimmbad, was weiß ich. Und da kann man auch als normaler Student, der jetzt nicht zum Beispiel Sportwissenschaften oder sowas studiert, kann man auch als normaler Student natürlich sich dort eintragen und mitmachen. Es gibt dementsprechende Wartelisten. Ich kenne jemanden, der mal tatsächlich dort trainiert hat und es war voll und es war, wie gesagt, man musste mindestens ein Semester warten und bla. Aber es war günstig und es ist wieder eine studentische Gemeinschaft, weil es etwas für Studenten ist. Neben den Angeboten für Studenten, was natürlich noch viel, viel mehr sind, Ausflüge zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir mit der Fachschaft mal zum CERN gehen. Um das mal kurz zu erklären, ich meine, es gibt auf der einen Seite die Universität und es gibt auf der anderen Seite die Studenten und das ist Das ist weit auseinander, okay? Die einen wollen irgendwie ihre Wissenschaft und ihre Lehre machen, die anderen wollen nur ihren Bachelor bestehen, um das mal pauschal zu sagen. Irgendwo zwischendrin gibt es die Fachschaft, die wiederum aus Studierenden besteht, aber die so ein bisschen mehr ja, organisatorische Sachen machen. Zum Beispiel bei uns, die Fachschaft, einer der Sachen, die zum Beispiel für mich persönlich am wichtigsten ist, die geben dir alte Klausuren oder mündliche Prüfungsprotokolle, sodass du dich besser auf die Sachen vorbereiten kannst. Aber die Fachschaft hat noch viele andere Funktionen, wie zum Beispiel die Organisation der O-Phase. Die Fachschaft ist etwas sehr Wertvolles und jeder darf dort mitmachen. Und es ist vor allem wieder eine Gemeinschaft. Ich muss aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich bin nun mal, auch wenn es vielleicht auf YouTube anders scheint, nicht gerade extrovertiert. Also ich habe schon gern meine Ruhe und auch wenn ich auf der Gamescom gemerkt habe, ich habe nicht gerade das Problem, auf die Bühne zu gehen und vor Hunderten von Menschen irgendeine Show abzuziehen, ist das doch eher eine, nicht Maske, aber eine Seite, die ich quasi mit so einem Schalter an- oder ausschalten kann. Trotz allem bin ich jetzt nicht so derjenige, der auf Leute zugeht. Und trotz allem gibt es keine Entschuldigung. Es ist definitiv möglich, im Studium Freunde und Lerngruppen zu finden, okay? Eine weitere Seite der Uni, neben der Selbstorganisation und offiziellen Angeboten, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Thema in dieser Woche behandeln, sind Hochschulgruppen. Das bedeutet, dass sich Leute mit ähnlichen Interessen zusammenschließen, um irgendwas Neues, Cooles auf die Beine zu stellen. Und es gibt wirklich viele Hochschulgruppen. Von sehr sozialen Dingen, wie zum Beispiel soziale Hilfe. Wir haben da so ein Projekt an der Uni, das heißt, glaube ich, Engineers Without Borders oder sowas. Letzte Woche war da jemand in der Uni, hat Werbung für gemacht. Also von solchen Projekten über sehr ambitionierte Projekte, wie zum Beispiel, dass wir ein eigenes Rennteam am KVV haben. Ich weiß keine Details, aber ich glaube, die bauen ihren eigenen Rennwagen so nehmen da auch an Meisterschaften teil und was weiß ich was. Das ist, glaube ich, eine recht große Hochschulgruppe über so ganz kleine Sachen. Du kannst aus so vielen kleinen Dingen eine Hochschulgruppe machen und dich mit anderen Leuten dann treffen und zusammen was organisieren. Oder eben, und das ist der Grund, warum es diese Woche kommt, haben wir tatsächlich am KIT eine, nicht nur eine, sondern die größte Hochschulgruppe für E-Sports in ganz Deutschland. Ich werde da gleich noch, wenn ich von meiner Woche erzähle, im Detail dazu kommen, aber das ist halt auch wieder ein Verbund von, weiß ich nicht, 150, 200 Studenten, die in ihrer Freizeit zusammen kompetitiv zocken. Organisiert über die Möglichkeiten der Universität. Hinzu kommen natürlich noch alle freundschaftlichen Strukturen, sage ich mal, die es außerhalb von diesem organisierten Rahmen gibt. Zum Beispiel, dass wir haben so viele Diskos in Karlsruhe und Bars und bla. Und natürlich ist alles auch hier wieder auf Studenten optimiert. Also, um das mal irgendwie zusammenzufassen, auf was ich hinaus möchte. Ich habe in den letzten beiden Folgen vor allem meinen Standpunkt, meine subjektive Erfahrung von jemandem sehr ambitionierten, würde ich mich jetzt schon bezeichnen, mit klaren Zielen und vor allem sehr wenig Zeit, recht wenig Freizeit durch den anderen Kram, den ich eben während des Studiums mache. So habe ich mich irgendwie dargestellt und so ist auch mein Alltag. Aber, und das bekomme ich von ganz vielen anderen Studenten mit, es ist nun mal nicht der Allgemeinfall. Der Allgemeinfall ist, ich sag mal, spaßiger. Also nicht so, dass mir das jetzt keinen Spaß machen würde, aber es klingt vielleicht ein bisschen krass in den Videos und das möchte ich auf keinen Fall ausdrücken. Deswegen hier in der dritten Folge quasi auch schon diese Ergänzung nochmal. Leute, studieren ist nicht so, wie dass man sich das vorstellt, wie zum Beispiel Schule in manchen asiatischen Ländern ist. So 7 Uhr aufstehen, durchackern bis 11 Uhr, 20 Minuten Freizeit, aber nur 20 Minuten, weil dann hast du 5 Stunden Schlaf, bevor du wieder aufstehst. So funktionieren ja manche Schulsysteme und so ist Studieren keinesfalls. Studium wird in Leistungspunkten gemessen. ECTS ist der Begriff dafür. Und zum Beispiel, um den Master zu bestehen, musst du 120 ECTS in Anführungszeichen nachweisen. Das hat nichts mit der Benotung zu tun, sondern mit dem Leistungs- oder Lernaufwand, den du mitbringen musst. Beispiel, so eine große Grundlagenveranstaltung, also sowas, wie ich jetzt im Master noch 2 Stück bewältigen muss, das sind 6 ECTS, 6 Leistungspunkte pro Modul. Und ein Leistungspunkt wird umgerechnet in ca. 30 Stunden Arbeit. Wenn man das jetzt hochrechnet auf das, was die Regelstudienzeit, was auch so ein geiler Begriff ist, dann bedeutet das, dass ein Student eine normale 30-Stunden-Woche mitbringt. Ehrlich zu sein, die meisten Veranstaltungen fordern das auch nicht. Also nur weil auf dem Papier jetzt steht, okay, für diese Veranstaltung musst du 90 Stunden lernen, selten. Also manchmal braucht man mehr, aber oft braucht man auch weniger. Deswegen, wie gesagt, ich bin nicht der Allgemeinfall. Es gibt so viele Angebote hier in der Uni herum und das ist so viel weniger schlimm und ernst, wie es vielleicht in den letzten beiden Videos hier transportiert wurde, weil ich halt gerade eben über die ersten Mathevorlesungen und sowas gesprochen habe, die halt tatsächlich hart und schwer und umfangreich sind und wo man tatsächlich auch auf sein Limit mit diesen Leistungspunkten kommt. Trotz allem ist das Studium etwas Großartiges. Man bildet sich selbst persönlich sehr viel weiter und lernt tolle Bekanntschaften kennen, hat super coole Connections, hat einfach eine richtig geile freie Zeit. Ich meine, unterm Strich, wenn man sich die Studenten anguckt, denkt man, hä, die sind ja immer nur am Feiern und am Rumpeln. Ja, irgendwo ist Studium auch das. Und es tut mir leid, dass das in den letzten beiden Folgen nicht so krass herausgekommen ist. Bevor ich deswegen jetzt zum zweiten Teil des Videos komme, möchte ich euch mal auffordern. Wenn ihr selbst studiert, schreibt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Macht ihr das so wie ich, dass ihr halt doch recht professionell und ernst in euer Studium rangeht? Beziehungsweise was heißt wie ich? Ich habe die letzten 3 Semester fast gar nichts gemacht, nur gearbeitet und jetzt gemerkt, dass ich mal meinen Master fertig machen sollte. Aber macht ihr das so wie ich die letzten 2 Wochen? Dass ihr recht professionell, oh, das klingt schon. Sagen Sie, merkt ihr, warum ich dieses Video hier mache oder diese Folge hier mache? Warum ich ein bisschen gerade rücken muss, wie es wirklich ist? Ich habe das Gefühl, in den letzten 2 Folgen ein bisschen so als der spießerische Vorzeigestudent rübergekommen bin. Ich habe mir selber genug Auszeiten genommen und wie gesagt, Regelstudienzeit, auch so ein geiler Begriff, ist auch Schwachsinn. Also ist so, ich meine, es gibt eine Maximalstudienzeit, bis dahin solltest du vielleicht fertig sein, wenn du es finanziert bekommst, was wieder eine ganz eigene Folge in diesem Podcast sein wird. Also dann zwingt dich auch niemand. Das einfach mal gesagt, schreibt bitte eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn ihr selbst studiert, 1 Semester, 3 Semester, 10 Semester, 20 Semester oder ihr seid Diplomstudiengang, 50 Semester, alles gut, dann lasst mich gerne mal wissen, wie so euer Balance war zwischen Studium, Freizeit und insbesondere auch, was die Uni gerade euch angeboten hat, was ihr davon auch gemacht habt. Würde mich brennend interessieren und ist, glaube ich, auch eine unglaublich gute Ergänzung zu dem, was ich in diesem Video hier sage, weil es ist nur ein Standpunkt. Und wenn ich es schaffe, dass wir so ein bisschen wie in einem Forum hier zusammen diskutieren können und gerade Studieninteressierte oder Leute, die gerade nicht wissen, wie es weitergehen sollen, weil sie keine Leute im Studium gefunden haben oder was weiß ich, ich bin mir 100% sicher, dass mittlerweile hier viele Leute zuschauen, oder das war ja auch zu Anfang schon so, die entweder sich unsicher sind, Entscheidungsprobleme haben oder Probleme im Studium haben. Leute, lasst uns eine Plattform sein, um heute, aber auch in allen anderen Folgen in den Kommentaren über solche Dinge zu diskutieren. Zumindest hier auf YouTube. Den Podcast gibt es ja mittlerweile auch auf anderen Plattformen, aber zumindest hier auf YouTube fände ich mega geil. Seid freundlich, seid höflich und lasst uns alle ein bisschen an eurem Studium teilhaben, weil es ist, wie gesagt, nur meine subjektive Ansicht. Das ist so der erste Teil des Videos. Ich muss mal kurz auf eine Uhr gucken. Okay, ja, ich habe noch ungefähr 20 Minuten, das ist nice, denn dann kann ich euch noch von meiner letzten Woche erzählen. Ich habe jetzt dafür meinen Bullet Journal, wieder eigentlich eine eigene Folge, wenn man so möchte, wie ich eigentlich meinen Plan, also ihr seht das hier vielleicht, ne? Also, ich habe schon eine ziemlich krasse Tagesplanung und ich brauche das Ding jetzt, weil sonst kriege ich niemals mehr rekonstruiert, wo ich letzte Woche überall war. Es war nämlich super viel. Okay, Leute, kurz durchatmen. Das war meine letzte Woche. Also, angefangen hat alles letzte Woche mit einem Soft Skill. Was sind Soft Skills oder Schlüsselqualifikationen? Ich glaube, ich habe das in der letzten Woche schon mal kurz erklärt, aber hier nochmal kurz zusammengefasst. Es ist eine Erfahrung, ein Skill, etwas zu können, was nicht direkt mit deinem Können oder Wissen als Wissenschaftler oder Informatiker zu tun hat. Würde man das Ganze so ein bisschen auf eine Ebene der Anforderungen stellen, dann wäre das sowas wie eine nicht funktionale Anforderung. Sprich, zum Beispiel präsentieren können ist ein Soft Skill. Mit Menschen arbeiten können ist ein Soft Skill. Mit Medien arbeiten können ist in gewisser Maßen ein Soft Skill und so weiter. Und es ist vorgesehen, dass du in deinem Studium zu einem kleinen Teil auch diese Soft Skills machst, weil die sich zum Beispiel auch persönlich weiterbringen. Ich hatte im Bachelor zum Beispiel als Soft Skill einen Sprachkurs. Ich habe so ein kleines bisschen Russisch gelernt, auch nicht wirklich viel und ich kann nicht mehr so viel, aber Privet, ja Sebastian, das ist auf jeden Fall geblieben. Und auf der anderen Seite, und das war die perfekte Idee und da werde ich auch eine eigene Folge zu machen, habe ich eine Tutorenausbildung gemacht. Ich habe schon in der ersten Folge Wild True davon gesprochen. Ich war jahrelang Programmierentutor und habe erstes Semester in Programmieren beigebracht und diese Erfahrung würde ich jedem ans Herzen legen. Erstens wird es bezahlt, was als Student auch noch geil ist, eigene Folge dazu. Auf der anderen Seite lernt man so viel darüber, wenn man auch mal selbst so ein kleines bisschen, wenn es auch nur ein kleines bisschen in der Lehre tätig ist. Tutorausbildung war ein Softskill und hat sich auf jeden Fall gelernt. Gelohnt, wollte ich sagen, natürlich. Ich versuche übrigens, das merkt man wahrscheinlich in dieser Folge, nicht allzu viel zu schneiden, weil ich erkannt habe, oh, das hier ist ein Podcast. Und auch wenn es auf YouTube cool ist, so Jumpcuts und Bullshit drin zu haben, auf anderen Plattformen oder wenn man das hier nur als Audio, das ist vor allem störend. Und deswegen versuche ich davon abzusehen. Jetzt im Master habe ich auch zwei Soft Skills, bin damit an der Maximalgrenze, was ich quasi anrechnen lassen kann. Und der erste Soft Skill war mein erster Termin letzte Woche. Und zwar arbeite ich jetzt ein Semester lang gewissermaßen im Radio vom KIT mit. Wir haben nämlich so ein Campusradio hier in Karlsruhe, das ist glaube ich noch mehr als nur das KIT. Und da wird jede Woche richtig im Radio, aber die ganze Woche auch im Stream journalistisch aufbereitete Formate, also ja, richtiges Radio, richtiger Journalismus. Und das wird jetzt im nächsten Semester so ein bisschen an mich und ein paar andere Studenten herangetragen. Das bedeutet, wir haben dort die Möglichkeit, uns wirklich mal selbst auszuprobieren in all den Formaten, die ich eigentlich schon seit vielen Jahren mache. Podcasts, Artikel schreiben, Videos aufnehmen und so weiter. Also all das, wo ich bald ein Jahrzehnt Erfahrung habe, mache ich dort nochmal, aber, und das ist der große Unterschied und der Grund, warum ich das gewählt habe, unter professioneller Aufsicht. Denn ich habe für mich selbst die letzten Wochen und Monate festgestellt, gerade zum Beispiel, als ich hier, man sieht es so ein bisschen hinter mir, also gut, nur auf YouTube sieht man es hinter mir, auf den anderen Plattformen müsst ihr euch vorstellen, man sieht einen schön leuchtenden PC hinter mir stehen mit einer Nvidia RTX Grafikkarte, was die neueste Generation und bla ist, die ich schon vor Release zugeschickt bekommen hatte, um sie, und jetzt kommt's eben, auf eine journalistische Art und Weise zu reviewen, redaktioneller Content. Das bedeutet, auf einmal musst du das Handwerkszeug haben, um wirklich auf neutrale, aber trotzdem ansprechende Art und Weise über etwas zu berichten. Und auch wenn ich das auf meinem Kanal nicht sein möchte, denn ich möchte auf meinem Kanal durchaus polarisieren und die Begeisterung für Technik auch mal nicht, sag ich mal, formell und neutral und objektiv rübergeben. Trotz allem ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, diese Skills zu können. Und deswegen habe ich mir das eben ausgesucht und werde jetzt tatsächlich über die Laufzeit eines Semesters lang Radio und andere Beiträge zum Thema E-Sports produzieren. Das hat sich dort so ergeben, wir hatten freie Themen mal, ich hätte auch was komplett anderes machen können. Ich hatte sogar einen komplett anderen Plan und dann kam ein anderer Student auf mich zu und hat gesagt, hey, wie wäre es mit E-Sports? Ich bin total darauf eingestiegen, weil ich meine, hallo, E-Sports ist auch für mich persönlich ein super spannendes Themengebiet. Und ja, das war dieser erste Termin und das ist nämlich auch das, wo ich tatsächlich jetzt hier als nächstes hinrenne. Ich mache jetzt gleich noch ein paar Notizen dafür und dann laufe ich in die Uni und dann ist wieder das wöchentliche Meeting quasi, wo wir über unsere Fortschritte für diese Medien berichten. Und ja, ich werde das auch auf Twitter und so weiter ankündigen, aber das ist eben, ja, dafür bekomme ich am Schluss auch Leistungspunkte. Und jeder würde sagen, okay, ich habe verstanden, was eine Schlüsselqualifikation ist, weil man kann schon irgendwie sagen, das ist was mit Medien, da kann man vielleicht auch in der Form was wir gebrauchen, wenn man mal auf eine etwas offene Art und Weise vielleicht über Wissenschaft, so Wissenschaftsredaktionär oder Wissenschaftsjournalist oder sowas darüber schreibt. Aber es ist nichts, was in direktem Zusammenhang mit irgendwas, was ich sonst im Studium mache, zu stehen hat. Und ja, das ist ein Softskill und das war der erste Termin letzte Woche und es war sehr, sehr geil. Als nächstes hatte ich dann eine Übung und zwar zu meiner Stammvorlesung Computergrafik. Ich erinnere nochmal an die zweite Woche, ja, an die letzte Woche, wo ich quasi all meine Module erklärt habe. Ein Modul, ein Stammmodul, also eine Grundlagenvorlesung, die ich hier im Master höre, ist ja Computergrafik und dazu gibt es auch Übungen. Übungen an sich sind wieder ein komplett eigenes Konzept. Das ist nämlich vollständig unabhängig, wo du gerade im Studium stehst, was in einer Übung tatsächlich gemacht wird. Manchmal rechnet man Sachen zusammen, manchmal bekommt man Sachen vorgerechnet. In diesem Fall war es jetzt einfach quasi, dass einer von den Mitarbeitern dort von der Computergrafik uns erklärt hat, wie wir anfangen, unsere eigenen Sachen zu programmieren. Denn, und das ist auch super oft der Fall, um das Modul zu bestehen, also am Schluss die Leistungspunkte angerechnet zu bekommen und eine Note dafür zu bekommen, muss man auf der einen Seite natürlich die Klausur schreiben. Das ist so üblich, dass es irgendwo eine Klausur, eine mündliche Prüfung, eine Präsentation oder irgendwas in diese Richtung gibt, wo am Schluss dein Leistungsstand gezeigt wird und du benotet wirst danach. Auf der anderen Seite muss man aber auch einen Übungsschein bestehen. Das bedeutet, dass man sich während des Semesters selbstständig mit dem Kram beschäftigen muss und gewisse Aufgaben korrekt abliefern und dafür eben Punkte bekommt und davon eine gewisse Zahl braucht, wahrscheinlich mehr als die Hälfte oder sowas, um diesen Schein zu bekommen. Und dafür sind die Übungen da, um dir dafür eben das Handwerkszeug zu geben. Große Anfängervorlesungen, wo ich gerade davon rede, sind meistens dreigeteilt. Du hast die Vorlesung, wo du neuen Stoff bekommst, die Übung, wo du diesen Stoff nochmal in großer Gruppe erklärt bekommst und das Tutorium, wo du den Stoff nochmal in kleiner Gruppe erklärt bekommst und auch Fragen stellen kannst und auch zusammen Sachen rechnest oder programmierst oder was auch immer. Je weiter man allerdings fortschreitet, desto seltener werden tatsächlich diese Tutorien. Da hat man meistens nur noch Vorlesungen und Übungen oder komplett nur noch Vorlesungen. Das ist, wie gesagt, vollständig abhängig, aber ich denke, also zumindest wenn man meinen eigenen Studienverlauf nimmt, dann kann man das schon so sagen. Der letzte Block am Montag war dann Entrepreneurship. Ich habe ja diese Vorlesung, wie man ein Unternehmen aufbaut und leitet. Und eine Sache habe ich dort festgestellt, und zwar wurde ich, während ich dann dort in der Vorlesung saß und zugehört habe, unglaublich unaufmerksam. Ich hatte da auch schon drüber gesprochen, dieses Phänomen, dass du zwar physikalisch anwesend bist in einer Vorlesung, aber nichts davon mitnimmst. Genauso war es dort. Und auch wenn es weh tut, weil man sich selbst natürlich gerne ein bisschen belügt, aber unterm Strich, wenn man in der Vorlesung sitzt und nichts mitnimmt, kann man auch nach Hause gehen. Und das war tatsächlich so. Also ich werde es heute auch wieder merken, weil Montag einer meiner längsten Tage ist. Aber wenn man schon um 10 Uhr morgens in die Uni geht, dann ist es schwer, bis 19 Uhr durchzuhalten. Obwohl da auch Ruhepausen zwischendrin sind und so weiter. Tatsächlich ist der Stoff dann doch irgendwo so viel und anfordernd. Also ich habe einfach gemerkt, wie ich keine Kraft mehr habe und wie es überhaupt nichts mehr bringt, weiter zuzuhören. Deswegen habe ich die Vorlesung quasi früher abgebrochen, was auch überhaupt kein Problem war. Und ich meine, in dem Hörsaal sitzen wieder ein paar hundert Leute. 150 schätze ich, sitzen da vielleicht rum. Und ob mir dann einer mal geht und also das ist du Gang und Gehe, solange jetzt nicht der Lärm so laut wird, dass keiner mehr zuhören kann. Ist das ganz normal, dass Leute aus Vorlesungen gehen oder später in Vorlesungen kommen. Das ist keine große Sache. Und ich für mich persönlich hatte einfach festgestellt, okay, ich nehme hier nichts mehr mit, also kann ich auch gehen. Am Dienstagmorgen hatte ich dann gleich meine nächste Vorlesung, und zwar Computergrafik, also das, wo ich am Vortag die Übung dazu hatte. Computergrafik nimmt langsam wirklich interessante Bahnen an. Und zwar haben wir uns wieder nochmal eine komplette Zeit lang nur über Farben unterhalten. Es ist echt unglaublich spannend, also wie viel Farben Menschen eigentlich sehen können, wie wenig Farben Bildschirme nur darstellen können, wie das ist mit dem 4-2-0 und diesem 8-Bit und 10-Bit. Begriffe, die ihr maximal bis jetzt schon mal mitbekommen habt, wenn ihr euch einen neuen Fernseher gekauft habt und da irgendwie HDR drauf stand. Oh, High Dynamic Range, was ist das denn Schönes? Oder Begriffe, die ihr sehr wahrscheinlich kennt, wenn ihr euch mit Kameras beschäftigt. Aktuell zum Beispiel suche ich immer so nach der nächsten neuen Kamera und dann siehst du, oh cool, guck mal, diese Kamera kann intern 10-Bit 422 aufnehmen. Das ist cool, weil die andere konnte nur intern 8-Bit 420. Kein Mensch kann mir gerade folgen, außer er beschäftigt sich mit sowas. Mit dem Strich ist es aber sehr, sehr spannend, wie das Auge Farben wahrnimmt, wie schlecht oder beziehungsweise nicht schlecht, sondern wie unglaublich wenig neutral und objektiv das Auge die Farben eigentlich wahrnimmt und wie viel da verfälscht wird. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, von diesem Kontrastspreizung sowas gesprochen, dass man auch in dunkleren Bereichen nochmal wesentlich mehr Abstufungen sieht, damit man den Löwen sieht, bevor man gefressen wird oder so in die Richtung, hatte ich das erklärt. Das haben wir nochmal ein bisschen weitergetrieben. Wisst ihr was, Leute? Wir machen mal kurz ein bisschen Mengenlehre. Mengenlehre ist so das, was jeder Student am Anfang von jeder Vorlesung hinterhergeworfen bekommt. Und vor allem so Begrifflichkeiten wie Subjektiv und Injektiv. Jeder, der schon irgendwas Technisches studiert hat, kann mir folgen. Und ich möchte noch mal kurz betonen, wie unglaublich wichtig diese Begrifflichkeiten sind, vor allem Injektiv. Also die Tatsache, eine eindeutige Rückabbildung zu haben, ist tatsächlich in der Informatik so oft etwas, was interessant ist, ob man das hat und wie man das nutzen kann. Das ist definitiv, und deswegen nehme ich mir jetzt dafür kurz Zeit, das ist definitiv nichts so langweiliges, theoretisches und mathematisches, wie das in den Vorlesungen manchmal gezeigt wird. Um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Du hast auf der einen Seite die Menge an wahrnehmbaren Farben und auf der anderen Seite die Menge an darstellbaren Farben. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Richtung richtig aufbekomme. Es gibt so dann so Begriffe wie links eindeutig und rechts eindeutig. Geh mir nach Hause mit dem Scheiß. Subjektiv, injektiv, das sind die wichtigen Sachen. Subjektiv bedeutet, dass jedes Element aus der Zielmenge auch wirklich einen Ursprung hat. Wenn du die Menge an darstellbaren Farben auf der einen Seite hast und die Menge an wahrnehmbaren Farben, dann, wenn ich es jetzt nicht verdrehe, ist das eben gerade nicht injektiv, weil unser Auge zum Beispiel verschiedene Farben, die komplett mit anderen Farbwerten dargestellt werden, als gleichen Wert wahrnimmt. Und das bedeutet, man kann eben da gerade nicht zurückgehen. Wenn man jetzt ein Auge bauen würde oder das Auge als gegeben annimmt, kann man eben gerade nicht den Weg zurückmachen, weil das zwei Farben hätten sein können. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass ein Bildschirmhersteller tricksen kann und um euch einen besseren Farbeindruck zu bieten, euer Auge verarschen kann, weil eben dieses Auge diese Schwächen hat. Interessant ist auch, dass die Menge an wahrnehmbaren Farben, wenn man diese Anbildung von wahrgenommen, also es ist schwer, sowas ohne Tafel zu erklären, dass es definitiv nicht surjektiv ist, weil wir sehr, sehr, sehr viele Farben auch wahrnehmen können als ein Bildschirm darstellen. Also ist eine super spannende Sache und ich möchte daran einfach mal kurz zeigen, ja, diese Mathematik-Scheiße, die ihr in den letzten zwei Wochen erklärt, die hat auch einen Sinn. Das lernt ihr nicht einfach so, damit die Leute wieder nach Hause gehen und bis Weihnachten nicht durchhalten. Es hat einen praktischen Sinn, den man in so vielen Anwendungsfällen, zum Beispiel jetzt hier in der Computergrafik, wieder sehen kann. Aber lassen wir das beiseite. Mal lieber zum nächsten Termin. Ich hatte in der letzten Woche einen Einstiegstermin, weil ich dieses Semester wieder eine wissenschaftliche Arbeit, eine Seminararbeit schreibe. Also sowas Kurzes um die ungefähr 20 Seiten. Das habe ich letztes Semester auch gemacht. Damals über Freiheit bei der Netzwahl und so. Das Ding werde ich auch irgendwann veröffentlichen. Hatte ich ja auch eine sehr gute Note für bekommen. Und sowas mache ich dieses Semester eben wieder, weil es in der Art, wie der Master aufgebaut ist, man das eben hin und wieder machen muss. So. Und dieses Ding hatte ich jetzt den Vergabetermin, habe auch mein Wunschthema bekommen, was eventuell daran liegt, dass ich die Leute kenne. Aber ja, ich habe da jetzt ein Thema und werde da jetzt über die nächsten Wochen tatsächlich dann anfangen, Quellenrecherche zu betreiben, das nach strengen wissenschaftlichen Standards und Methoden, das dann am Schluss zu evaluieren. Also es ist wie so eine Bachelorarbeit eigentlich aufgebaut. Und das ist technisch gesehen jetzt auch nicht, also ungefähr der halbe Aufwand von einer Bachelorarbeit, kriegt aber nur ein Fünftel der Punkte. Blöd gelaufen. Dafür hat man keinen krassen eigenständigen Beitrag, sondern es ist vor allem Quellenrecherche. Deswegen ja. Aber das muss man halt im Master auch mal vorbereiten machen. Und ich mache das an dem Institut, wo ich mir auch vorstellen könnte, meine Masterarbeit zu schreiben. Also ich habe so zwei Institute, wo ich relativ viel mache und das ist eben eins davon. Und deswegen ja, werde ich euch da auch in den nächsten Folgen mal mitnehmen. Vielleicht mache ich auch mal eine eigene Folge über wissenschaftliches Schreiben. Wäre eigentlich auch mal ein spannendes Ding. Wenn ich jetzt hier so reingucke, dann sehe ich relativ viel durchgestrichen Sachen, weil ich mir tatsächlich für Mittwoch recht viele Dinge vorgenommen hatte, aber nicht allzu viel davon eingehalten. Der wichtigste Termin am Mittwoch war der Abend. Und zwar habe ich euch gerade eben schon von E-Sports erzählt, denn dort war das Auftakttreffen der Hochschulgruppe E-Sports, also quasi der Termin, wo Neuankömmlinge oder Interessierte hingehen können und alle Informationen gesagt bekommen. Und ich war da jetzt nicht unbedingt aus persönlichem Interesse, weil ich nicht die Zeit habe, um in der Hochschulgruppe mitzuwirken, sondern ich war dort wegen dem Radio-Ding. Also das, was ich am Montag hatte, war ich gleich am Mittwoch deswegen in einem Termin und war dort aufmerksam und habe unter anderem mit den Mitarbeitern dort, hallo Nico, falls du das hier siehst, gesprochen. Und dort habe ich einfach so ein bisschen ja, Informationen gesammelt, was sie so machen, was man filmen kann, was ich eben ins Radio tragen kann davon und so weiter. Und es war unglaublich spannend. Also wer jetzt glaubt, E-Sports wären so eine kleine Nischenveranstaltung, ja von wegen. Habt ihr schon mal Korea gesehen? Auf der anderen Seite, ey, der Raum war voll. Also ich glaube, da haben die selber auch nicht mitgerechnet. Der Raum war wirklich voll. Die Leute sind gestanden, um das zu sehen. Und auch danach, ich habe mich dann noch kurz ins Gruppenmeeting, wenn man so möchte, oder das Zukunftsgruppenmeeting von Overwatch gesetzt. Der Raum war auch gut gefüllt. Und die waren alle besser als ich. Ich war mit meinem Möchtegern-Gold echt der schlechteste Spieler da drin. War aber trotzdem sehr spannend und ist, wie gesagt, geht Hand in Hand mit dem, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Es gibt ein bisschen mehr in der Uni als nur trockene Vorlesungen und langweiliger Lehrstoff. Um dieses Video jetzt nicht zu lang in die Länge zu ziehen, weil ich glaube, wir sind langsam echt bei einer ziemlich langen Folge angekommen, vielleicht noch kurz den Donnerstag und Freitag im Schnelldurchgang, denn davon ist tatsächlich nur ein Termin noch richtig interessant. Am Donnerstag hatte ich dann als nächstes nochmal zwei Vorlesungen, formale Systeme, also diese Logikvorlesung, von der ich schon gesprochen habe, die wird immer spannender und spannender. Also wir hatten jetzt zwar noch so sehr basic-lastige Sachen wie Normalformen und so weiter. Wir sind ja immer noch in der Aussagenlogik dort unterwegs. Aber es macht Spaß, sich über die Dinge, die ich in den letzten 6 Jahren in jeder Vorlesung immer so ein bisschen... Ich meine, Aussagenlogik ist wie Mengenlehre. Da bekommst du in jeder Vorlesung einfach mal hinterhergeschmissen, bis du es dann einfach so oft halb gelernt hast, dass du es irgendwie anwenden kannst. Aber die Vorlesung formale Systeme geht halt wirklich nochmal zum Grund zurück und sagt, okay, hier Allgemeingültigkeit, Tautologie, ist etwas, wie kann man etwas als Modell darstellen? Was ist eine Interpretation? So diese ganzen wirklich grundlogischen Begriffe nochmal auf einer so fundamentalen Ebene. Ich denke, fundamentale Ebene ist eine sehr gute Beschreibung dafür, erklärt zu bekommen. Macht unglaublich viel Spaß. Und ja, deswegen, wie gesagt, formale Systeme war wiederum spannend. Computergrafik wiederum war auch sehr spannend, aber auf eine andere Art und Weise. Warum ich gerade so ein bisschen mit der Stimme hochgehe, wisst ihr, was wir in Computergrafik als nächstes machen? Raytracing. In meinen ganzen Videos, wenn es um Grafikkarten geht, sage ich immer, Leute, Raytracing, dass das die Grafikkarten jetzt können, das ist so fundamental. Ja, was macht man in der dritten Vorlesung Computergrafik und wahrscheinlich auch die nächsten Vorlesungen, ich werde euch dann nächste Woche berichten, Raytracing, weil es fundamental ist, um Bilder zu erzeugen. Und wir sind jetzt fertig mit Farben, wenn man so möchte, und gehen jetzt in die ersten Schritte der künstlichen Bildsynthese hinein, was genauso spannend ist. Dieser spannende Termin, von dem ich gerade eben gesprochen habe, und auch der letzte Termin, von dem ich jetzt heute sprechen möchte, der war am Freitagmorgen und von mir selbst initiiert. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, letztes Semester habe ich diese wissenschaftliche Arbeit geschrieben und im Strich ging es darum, ob eigentlich ein Mensch ein Recht auf freie Netzwahl hat. Also wenn ihr sowas kennt wie Freifunk und so weiter. Also die Idee, nicht die normalen Netze, wie sie kennen von Telekom oder Vodafone oder wie sie alle heißen, Unity Media und so. Also quasi diese Idee, dass man eventuell sogar über die Freiheitsrechte eines Menschen begründen kann, dass man das Recht hat, sich auch in meshartigen, selbstorganisierten Strukturen wie Freifunk zu organisieren und nicht rechtlich angewiesen darauf sein muss, sollte, auf einen normalen Netzanschluss, also so wie ihr alle ins Internet geht, wenn ihr nicht gerade wirklich die wenigen sind, die sich selbst schon in Netzen wie Freifunk organisiert habt. Das war so ein bisschen meine Arbeit dort und ich hatte dann kein Feedback mehr bekommen, sondern hatte einfach gesehen, okay, ich habe in meinem Management-System, also da, wo man seine Noten sieht, eine 1-0 eingetragen, aber ich wollte wissen, was steckt dahinter. Und dann bin ich eben zu diesem Prof hingegangen. Ich werde jetzt nicht die kompletten Teile des Gesprächs oder Namen oder sonst irgendwas aus Respekt vor der Privatsphäre an der Stelle nennen, aber es war definitiv der spannendste Termin der Woche. Es ist so, dass man als Student, der jetzt nicht irgendwie sonderlich engagiert ist, meiner Meinung nach, also zumindest von mir kann ich so sprechen, recht selten ein 1:1 Gespräch mit dem Professor hat. Also ich kann wirklich, in den letzten Jahren kann ich auch nur eine Handvoll Male aufzählen, wo das wirklich so war, weil Professoren kennt man nun mal eher aus großen Vorlesungen, also gerade die Anfängervorlesungen. 1000 Studenten, ein Professor. Von mir aus dann auch fortgeschrittene Vorlesungen. 100 Studenten, ein Professor. Schlecht besuchte fortgeschrittene Vorlesungen. 20 Studenten, ein Professor. Aber 1:1 ist tatsächlich wirklich selten. Und das war eben so ein Termin, weil einer der Dozenten tatsächlich meine Arbeit selbst betreut hat. Das hat er eben noch so nebenher gemacht. Der Professor ist der Kopf oder recht hochgestellt in einem Lehrstuhl. Das heißt, du hast irgendwo die Studenten, dann hast du die Hilfswissenschaftler, dann hast du die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die ihren Doktor machen, fertig sind mit dem Studieren. Dann hast du vielleicht noch eine Ebene und dann kommt der Professor. Also es ist in der Hierarchie in der Universität ist das schon wesentlich höher als der normale Student oder ein Tutor, was auch nur ein Hiwi an der Stelle ist. Und es ist einfach unglaublich spannend, sich mit manchen Leuten zu unterhalten. Und so haben wir uns eben auch eine halbe Stunde lang über die Do's und Don'ts in solchen Arbeiten unterhalten, darüber, dass meine Arbeit, und das fand ich beeindruckend, ich habe nämlich dann gesehen, wie sie korrigiert wurde, wirklich herausragend war. Also ich spreche ungern so über mich selbst, weil dann heißt es wieder, was für ein arroganter Spaß du bist. Aber da war quasi gar nichts angestrichen. So. Also an einer Stelle habe ich irgendwie nicht schön zitiert und an der anderen Stelle habe ich ein Wort zu, sage ich mal, aggressiv benutzt und hätte es noch besser erklären müssen. So. Aber ansonsten war ich sehr beeindruckt. Also die 1:0, die war offenbar, die hat noch ein Sternchen hinten dran und war sehr gerechtfertigt. Und auch ansonsten halt, so in dem Gespräch haben wir uns halt noch über andere Dinge unterhalten, wie manche Dinge auch in der Uni funktionieren. Und so. Und das ist, wie gesagt, ich werde das hier nicht im Detail durchgeben, aber was ich sagen möchte ist, dass das sehr, sehr spannend war. Und vielleicht auch ein bisschen den Lauf meiner nächsten Semester und so beeinflussen könnte. Mehr zu gegebener Zeit. Aber ja, auch solche Termine gibt es. Am Tag davor hatte ich auch noch ein Treffen mit meinem Betreuer von meiner jetzigen Seminararbeit. Das war auch super spannend, weil es tatsächlich halt was ist. Also wenn ich das gut mache, wird es dann auch später in einer höheren wissenschaftlichen Arbeit weiterverwendet und so weiter. Also es ist keine Arbeit für den Papiermülleimer, was an manchen Instituten der Fall ist und was ich immer super schade finde. Weil sowohl Bachelor-, Masterarbeiten als auch solche Seminararbeiten kann man entweder als Übung ansehen und sie danach in den Müll werfen und dem Studenten eine Note geben, oder man ist Teil von etwas Größerem, zum Beispiel von aktiver Forschung. Und so ist zum Beispiel meine jetzige Seminararbeit und deswegen bin ich sehr gespannt, was ich da in den nächsten Wochen und Monaten so erforschen werde. Ja, meine Damen und Herren, also die Aufnahmekapazität meiner SD-Karte geht langsam in die Grenzen, genauso wie meine Zeit. Ich habe mal einfach so, also ich habe keine Uhr, weil ich immer noch keine Smartwatch gefunden habe, die ich spannend finde, aber also meine Zeit geht, glaube ich, auch langsam. Oh ja, meine Zeit geht richtig an die Grenzen. Ich muss in den nächsten 3 Minuten das Haus verlassen und deswegen ganz zum Schluss nochmal eine organisatorische Info. Dieser Podcast ist nach wie vor auf YouTube und das ist auch das Hauptformat. Leute, wenn ihr das als MP3 oder was weiß ich was, ihr könnt es auch einfach von YouTube streamen. Ihr dürft das zwar nach den Terms of Service, ich habe das auch nie gesagt, aber das ist eine Möglichkeit, was man machen kann. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut ihr das auch nach wie vor auf YouTube, weil das ist die einzige Plattform, wo dieser Podcast aktuell monetarisiert ist. YouTube Premium erlaubt es euch zum Beispiel auch, wenn ihr, also ich habe zum Beispiel persönlich YouTube Premium einfach gekauft und so kann ich alles sowieso werbefrei schauen und auch offline und so weiter. Aber trotz allem ist es ein Podcast und der ist nicht da, um Geld zu scheffeln, sondern vor allem, um Informationen und Analysen zu transportieren. Und deswegen ist er auch auf Podcast-Plattformen verfügbar. Bis letzte Woche war das noch Soundcloud. Allerdings hat Soundcloud, obwohl das so eine Plattform ist, die ich halt selbst, ich habe da meinen Account seit 7 Jahren oder sowas, ist das eine Plattform, die einem ein gewisses Upload-Limit gibt, was für Songs okay ist, für Podcasts natürlich Bullshit, weil das Ding hier geht sicher auch schon wieder eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so. Deswegen habe ich jetzt eine neue Plattform genommen und zwar Anchor. Das kennen manche von euch, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Keine Limits, super Interface, angenehme App, angenehme Unternehmensstruktur, so, die sind noch relativ frisch und es sieht sehr spannend aus, was sie machen. Insbesondere verteilen die den Podcast auch auf andere Plattformen. Das heißt, vielleicht haben wir in Zukunft auch noch Apple Music und Spotify. Es hat für mich keine allzu hohe Priorität, denn ihr habt sowohl den RSS-Feed als auch die Plattform, wie gesagt, dort. Also es gibt in jedem Fall die Möglichkeit, das auch mit wenig Datenvolumen zu hören oder im Voraus runterzuladen. Das ist mir persönlich wichtig, weil, wie gesagt, ein Podcast, also ich höre Podcasts immer beim Joggen. Ich komme jetzt gerade auch tatsächlich vom Joggen, duschen, hier schnell den Podcast aufnehmen, ab in die Uni. Geiler Tag, oder? Also vielleicht das als Kontext. Ich habe noch 20 Sekunden, bis ich nichts mehr schreiben kann auf diese SD-Karte. Meine Damen und Herren, es war mir ein inneres Blumenpflücken, um das mal so zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen bei dieser zweiten Folge und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne euer Feedback. Macht's gut, bis dahin. Ciao.